ARD Sounds.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Herzlich willkommen unter Büchern unterwegs auf der Schönenburg Ranis zu den 29. Thüringer Literaturtagen. Ich freue mich sehr, dass Sie es hierhin geschafft haben. Mein Name ist Katrin Schumacher und ich freue mich sehr über unseren Gast, Christoph Peters. Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Wir duzen uns, wir kennen uns schon ein bisschen länger. Christoph, das erste Mal hier auf der Burg?
Nee, das zweite Mal. Aber das erste Mal ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Ich weiß, dass ich damals schon so wahnsinnig beeindruckt war, weil ich so ein inniges Verhältnis zum Mittelalter habe und irgendwie mich immer freue, wenn ich auf Burgen sein kann. Und das hier ist ja wirklich eine besonders schöne.
Inniges Verhältnis zum Mittelalter, muss ich jetzt noch mal kurz nachfragen. Wie gestaltet sich das denn aus? Hast du so Rüstungen zu Hause?
Nee, aber ich beschäftige mich tatsächlich, seit ich 16 oder 17 bin, mit dem europäischen Mittelalter, habe jetzt in den letzten Jahren bestimmt 6 oder 7 Bücher über die Kreuzzüge gelesen und denke immer noch darüber nach, dass ich gerne mal einen Roman schreiben würde, der im 9. Jahrhundert spielt, irgendwie zwischen den fränkischen Königen nach Karl dem Großen und den Wikingerüberfällen.
Beste Gelegenheit, vielleicht hier sogar anzufangen auf Burg Ranis.
Genau.
Computer dabei?
Immer dabei.
Immer dabei?
Ja, ja, ja.
Kann ich gleich weiterfragen. Schreibst du, wenn du auf Lesereise bist?
Ich schreibe tatsächlich inzwischen sehr gerne im Zug, seit vielen, vielen Jahren schon. Der Zug hat, da das Internet im Zug so schlecht ist, den Vorteil, dass die Ablenkungsmöglichkeiten bei Zwischenrecherchen einfach geringer sind, als wenn man zu Hause am heimischen Schreibtisch sitzt. Und ich habe auch gemerkt, dass dieser sonderbare Tunnel, durch den man sich da bewegt, für mich zumindest dem Schreiben durchaus zuträglich ist. Es sei denn, man hat gerade einen Autoverkäufer unmittelbar nebenan sitzen, dessen Telefon so gut funktioniert, dass er meint, er könne jetzt seine ganzen Geschäfte noch eben lautstark abwinkeln und irgendwie den neuen Volvo da anpreist oder irgendwie.
Da braucht man dann die Ruhezone.
Genau, da braucht man dann die Ruhezone.
Bist du viel auf Lesereise gerade, auch mit dem neuen Buch Entzug?
Ja, mit dem neuen Buch bin ich jetzt tatsächlich wieder relativ viel unterwegs. Eigentlich bis Ende des Jahres, hatte jetzt so einen ersten Teil, bin zwischenzeitlich umgezogen. Jetzt dieser Monat bis Mitte Juli ist wieder sehr voll. Dann kommt eine Sommerpause und im Herbst geht's weiter.
Wie erklärst du dir das Interesse an diesem Buch, das tatsächlich auch enorm ist? Ich habe ganz viele Interviews gelesen, gehört zu diesem Buch Entzug. Es ist ein Buch, das sich mit dem Alkoholentzug beschäftigt, überhaupt mit Alkohol. Wie erklärst du dir unser Interesse, unser lesendes Interesse an diesem Suchtstoff?
Also da kann ich natürlich auch nur spekulieren. Ich denke, es ist eine Mischung aus mehr oder weniger alle Menschen, die ich kenne, haben im Verwandten, Bekannten, Freundeskreis Leute, die zu viel trinken, sehr viel zu viel trinken, die Alkoholiker sind. Fast alle, die Alkoholiker in ihrem Umfeld haben, wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Sie wissen auch nicht, was in diesen Köpfen tatsächlich vorgeht von Leuten, die morgens Schnaps trinken, obwohl sie kleine Kinder haben, obwohl sie in Beziehungen sind, wo sie die Partner lieben oder nicht und die ihr Leben systematisch zugrunde richten und die da zuschauen, denken immer, warum hört er denn nicht auf, es stimmt doch irgendwie alles. Und ich habe versucht, einen Roman zu schreiben, der auch nachvollziehbar und plausibel macht, in Anführungszeichen plausibel, wie sowas abläuft von der inneren Mechanik und was dann passiert mit einem Kopf, mit einem Menschen. Da könnte ich mir vorstellen, dass da ein Interesse da ist. Und dann ist natürlich Alkohol die Droge, die überhaupt unseren Kulturraum bestimmt und das jetzt nicht erst seit gestern oder vorgestern, sondern irgendwie seit 10.000 Jahren. Es gibt ja sogar die Theorie, dass die Menschen sesshaft geworden sind, um Getreide anbauen zu können, mit dem sie Bier brauen konnten. Ausschließen würde ich das nicht. Ne? Und gleichzeitig gibt es aber natürlich ein Bedürfnis insgesamt in unserer von mittlerweile künstlicher Intelligenz, von virtuellen Realitäten, von inszenierten Realitäten, übersättigten Welt nach Erzählungen, die Authentizität zumindest nahelegen. Und ich habe versucht, ein Buch zu schreiben, was zumindest beim Lesen das Gefühl vermittelt, das ist authentisch im Sinne von, hinter dem, was erzählt wird, steht eine reale Erfahrung, die der Text auch bezeugt. Und insofern ist es eben nicht irgendwie nur sowas künstlich Gemachtes. Und ich denke, die Mischung aus all dem führt zu dem relativ großen Interesse.
Du sagst reale Erfahrung, es ist eine Erfahrung, die du selbst gemacht hast. Also der Ich-Erzähler ist 14, als er anfängt zu trinken und trinkt also quasi durch, er trinkt Jahrzehnte durch, bis er Ende 30 auf die Idee kommt, und wir kommen dann noch drauf, wie er auf die Idee kommt, mit dem Trinken aufzuhören, aufhören zu wollen. Das ist eine Geschichte, die du aus deiner eigenen Biografie geholt hast. Kann man sagen, so und so viel Prozent Christoph Peters steckt in diesem Buch?
Ja, man kann sozusagen sagen, mutmaßlich Mitte 90% der Szenen, der Gedanken, die beschrieben sind, sind irgendwann mal so in meinem Kopf beziehungsweise in meiner Wirklichkeit gewesen. Aber natürlich führt die Transformation eines Erlebnisses in eine literarische Form zwangsläufig dazu, dass eine Selbstdistanzierung auch zum Erlebnis stattfindet, sodass am Ende eines Romans ich oft gar nicht mehr weiß, wo habe ich das, was ich erlebt habe, im Interesse der Geschichte so geformt, dass es plausibler, stärker, machtvoller im Text aufscheint, als es tatsächlich war. Und die Bilder, die ich beim Schreiben über mein Leben erzeuge, werden über die Sprache dann irgendwann so stark, dass sie meine eigene Erinnerung überschreiben. Insofern weiß ich nicht, was ist am Ende jetzt tatsächlich noch 100% reales Leben. De facto ist es natürlich auch so, die Geschichten liegen 20 Jahre zurück. Da ist viel wörtliche Rede drin. Ich erinnere mich natürlich an kaum einen Satz, den ich in diesem absolut verheerenden Zustand irgendwie vor 20 Jahren in der Klinik oder auch im Vollrausch im Original gesagt habe, sondern ich übersetze dann Erinnerungsbilder wieder in Sprache, die dann ganz konkret zu wörtlichen Reden, zu Szenen, zu Beschreibungen werden. Das stimmt schon mit dem Umfeld überein, aber dass das so eins zu eins in genau dieser Szene passiert ist, ist ziemlich unwahrscheinlich, sondern man muss quasi das Erlebte transformieren und dann neu schaffen.
Dafür ist Abstand wichtig, ja. Wahrscheinlich. Also 20 Jahre liegen zwischen dem Erlebten und dem Aufgeschriebenen. Was macht dieser Abstand? Macht er erst die Geschichte zur Geschichte, weil man dann so Stränge erkennt, Muster erkennt oder die Erzählung überhaupt?
Auf jeden Fall. Also ich habe ja diverse Male autofiktional oder autobiografisch gearbeitet. Und es hat immer eine sehr lange Zeit gegeben zwischen dem Punkt, wo ein Erlebnis stattgefunden hat, und dem Punkt, wo ich angefangen habe, daraus Literatur zu machen. Was einfach für mich daran liegt, entgegen des landläufigen Mythos, ich verarbeite nicht beim Schreiben, sondern ich muss verarbeitet haben, um etwas beschreiben zu können. Also wenn ich in einem inneren Verarbeitungsprozess von einer so dramatischen Geschichte wie meiner Alkoholabhängigkeit und des Entzugs bin, dann ist das natürlich mit emotionalen Wechselbädern verbunden. Dann saß ich zu der Zeit bei AA, habe mit Freunden gesprochen, die dabei waren, aber damals nichts gesagt haben, habe mit meiner Frau und meiner Tochter darüber gesprochen, habe über alle diese Prozesse über Jahre gesprochen, und dann haben sie eine Form angenommen, mit der ich emotional umgehen kann. Und gleichzeitig hat während dieser 20 Jahre so eine innere Präfiguration des Romans, den ich mal darüber schreiben wollen würde, stattgefunden. Und auch das hat schon die Erlebnisse überformt im Hinblick auf diesen künftigen Roman. Und als ich angefangen habe zu schreiben, wusste ich, jetzt ist der Stoff in dem Zustand, wo ich völlig frei über ihn verfügen kann. Ich bin also nicht am Schreibtisch und kriege plötzlich einen emotionalen Schub von Trauer oder Wut auf mich selber oder Neosentimentalität oder auch von wie geil war das, ich will gerne noch mal wieder trinken. Alles das ist einfach nicht mehr passiert, und ich kann einen Text erst schreiben, wenn ich weiß, das wird nicht passieren. Denn beim Schreiben in Emotionalzustände zu geraten, ist für meine Arbeit absolut verheerend.
Das heißt aber, es gab einen Zeitpunkt, der weit vor diesem Buch liegt, wo du schon wusstest, das wird irgendwann mal ein Buch?
Ja, im Grunde betrachte ich mich selbst und mein Leben ja als Material für Geschichten, und das tue ich schon sehr, sehr lange. Und wenn ich das Gefühl habe, da hat es eine Erfahrung gegeben, ein Erlebnis, was wirklich eine Kraft und eine Intensität hat und auch vielleicht eine über meine Individualität hinausreichende Relevanz, dann denke ich sehr bald darüber nach, wie kann ich das irgendwann in Literatur verwandeln und welche Form hat das. Und dann beginne ich einen oft im Minimum 10, 15 Jahre dauernden Prozess vor meinem inneren Auge, durchaus, wenn ich in der Straßenbahn sitze, wenn ich irgendwie spazieren gehe, immer wieder Szenen aus diesem potenziellen Roman vor meinem inneren Auge zu visualisieren, Material darüber zu sammeln, mir genau zu überlegen, welche Stränge könnte ich da herausarbeiten. Also alle diese Vorformungsprozesse finden statt, bevor ich das erste Wort aus einem Text zu einem Text schreibe.
Dieser Roman besteht nun aus zwei Teilen. Der erste heißt Trinken, der andere nicht trinken. Der zweite Teil, der den Entzug betrifft, ist wesentlich länger als der erste Teil. Womit hast du angefangen zu schreiben? Also war klar, du musst erst übers Trinken schreiben, um dann übers Nicht-Trinken zu schreiben?
Ich hatte tatsächlich relativ lange gedacht, ich will einen reinen Entzugsroman schreiben und nicht einen Teil übers Trinken, weil ich hatte 2003 im Vorfeld dieses Entzugs schon einen richtigen, in Anführungszeichen, Trinkerroman geschrieben, und das Tuch aus Nacht, und habe gedacht, damit bin ich eigentlich durch. Habe dann aber gemerkt, je länger ich über den Stoff nachgedacht habe, dass die Dramatik des Entzugs erst plausibel wird, wenn ich nochmal den absolut katastrophalen Zustand sichtbar mache, in dem der Erzähler sich befindet, wenn er in den Entzug geht. Und dann habe ich, wie eigentlich immer, irgendwann mit dem ersten Satz angefangen, ungefähr 2 Monate gebraucht, bis ich die ersten 10 Seiten stehen hatte. Und dann gingen eigentlich diese ersten 100 Seiten relativ zügig. Normalerweise, wenn man nicht so eine strikte Trennung im Text hat, kann ich so einen Roman dann bis zu Ende schreiben. In dem Fall, da ich den Duktus und die Tonlage für den zweiten Teil ändern musste, hatte ich noch mal eine Initialkrise von 3 Monaten, während ich gedacht habe, okay, diesen Klinikteil kriege ich nicht hin, und damit ist das ganze Projekt gestorben. Aber irgendwie ging es dann doch.
Ich meine, das ist bei dem Roman, der ja relativ nah an der Erzählzeit und erzählten Zeit, die liegen relativ nah beieinander, da ist es wahrscheinlich einfach von vorne nach hinten zu schreiben, also einmal durchzuschreiben. Aber ist das was du normalerweise auch machst bei deinen Büchern, dass du vorne anfängst und dann einfach durchschreibst bis zum letzten Satz?
Ja, ich mache das immer so. Ich habe irgendwie alles mögliche andere versucht, aber ich habe immer festgestellt, wenn ich eine Passage schreibe, während ich selber eigentlich auf Seite 35 bin, die dann auf Seite 140 spielt, wenn ich auf Seite 140 angekommen bin, passt sie nicht mehr, weil die Stimmentwicklung, die Figurenentwicklung, die Textentwicklung dann doch eine andere Richtung einschlägt, einen anderen Verlauf nimmt, als dass ich das vorher genau planen könnte. Und ich habe deswegen dann wirklich immer vom ersten bis zum letzten Satz geschrieben, was auch heißt, wenn ich an einer Stelle hänge, dann hänge ich so lange, bis ich die Lösung für diese Seite gefunden habe.
Also du lässt keine Löcher.
Nee, ich lasse keine Löcher. Funktioniert für mich nicht.
Dann lass uns doch mal mit der Verheerung anfangen. Du liest direkt den Anfang, die ersten Seiten, um uns verstehen zu lassen, was das eigentlich bedeutet, zu trinken in dem Ausmaß, wie es der Ich-Erzähler tut.
Trinken. Ich streife den Mantel über, nehme meine Umhängetasche vom Haken, LKW-Folie, olivgrün und cremeweiß, öffne die Wohnungstür, ziehe sie hinter mir zu, stehe im Treppenhaus, höre, dass jemand von unten heraufkommt. Ich gehe den ersten Absatz hinunter, die linke Hand am Geländer, dann wirken die Schritte fester, halte die Luft an. Es ist Hans-Gerd aus dem 4. Stock. »Hallo«, sagt er. Unsere Blicke treffen sich. Ich nicke, lächle, zeichne mit der Rechten eine Figur in die Luft, die signalisieren soll, dass ich es eilig habe. Manchmal tue ich so, als wäre ich hochkonzentriert, damit mich niemand anspricht, weil man ja riechen würde, dass ich getrunken habe. Das kann je nach Tageszeit zu Irritationen führen. Ich trete auf den Bürgersteig. Die Luft ist feucht und kühl. Zünde mir eine Zigarette an. Automatisch wende ich mich nach rechts, halte inne, weil es doch einen sehr abgewrackten Eindruck machen würde, wenn ich erneut bei dem Vietnamesen auftauche, der mir vorhin den Wodka verkauft hat und ihm jetzt eine Flasche Jägermeister auf den Tresen stelle. Sonst nichts. Andererseits ist es auch egal. Er lebt in einer völlig anderen Welt. Lennart sagt, sein Kiosk diene ausschließlich der Geldwäsche. Angeblich betreibt Herr Pham 4 Bordelle in den angrenzenden Vierteln. Er fährt einen schweren Mercedes-Geländewagen, dazu einen neuen Mercedes-Transporter, um Waren aus dem Großmarkt zu holen. Kaum vorstellbar, dass ein schlecht geführter Spätkauf einen solchen Fuhrpark finanziert. Außer Sätzen wie, wo steht denn der Tequila? Haben Sie Nordhäuser? Päckchen Rotendlohne Filter. Versteht er kaum Deutsch. Wenn er überhaupt antwortet, ist es ein Nuscheln, das eine unwirsche Handbewegung in diese oder jene Richtung unterstreicht. Ich entscheide mich, lieber zum Kaisers zu gehen. Im Kaisers war ich seit 3 Tagen nicht, außerdem wechselt dort mehrmals täglich das Personal. So oder so muss ich den Jägermeister kaufen, auf den ich vorhin beim Austausch des Wodkas aus Gründen, an die ich mich nicht erinnere, verzichtet habe. Wahrscheinlich ein Anfall von Größenwahn. Ich komme heute mit weniger aus. Natürlich komme ich nicht mit weniger aus. Die Linie, vor der die Möglichkeit bestand, mit weniger auszukommen, wurde vor 11 Monaten überschritten. Ich weiß das. Außer mir weiß es niemand, höchstens Uwe, der diesen Zustand kennt, aber selbst vor 10 Jahren aufgehört hat zu trinken. Die Frau weiß es jedenfalls nicht. Sie ist die Letzte, die es erfahren darf. Sonst besteht die Gefahr, dass sie geht, endgültig zusammen mit dem Kind, unserem Kind, meinem kleinen Mädchen. Das muss ich auf jeden Fall verhindern, irgendwie, bevor es zu spät ist. So wie auch das Buch geschrieben werden muss, dieser unfassbar komplizierte, in seiner Tendenz absolut inakzeptable Roman, der mir das Genick brechen wird, entweder weil ich es nicht schaffe, ihn zu Ende zu bringen, oder wegen der Missverständnisse, die unweigerlich folgen werden. Ich habe nicht die geringste Vorstellung, wie ich die Arbeit fortsetzen soll angesichts des katastrophalen Zustands, in den ich mich hineinmanövriert habe, willentlich, fahrlässig, vielleicht auch schuldlos. Wer weiß schon, warum es auf einmal kippt, nachdem es über Jahre, Jahrzehnte immer Auswege gab, gegeben hätte, die ich jedoch nicht genommen habe, weil ich, seit ich 16 bin, ohne zu trinken nicht schreiben, nicht zeichnen, nicht denken kann. Ohne zu trinken bin ich tot, fühllos, ein Nichts und ein Niemand. Dann dehnt sich die Angst bis an die Grenzen des Hirninnenraums aus. Angst vor dem Leben, dem Sterben, vor den Menschen, die ich kenne, den Menschen, die ich nicht kenne, der Leere, dem ersten Satz, dem nächsten Satz, vor dem Zusammenbruch, vor Verarmung, Finanzbehörden, Vollstreckungsbeamten, Obdachlosigkeit, vor dem Zittern, dem Zahnausfall, vor dem tauben Gefühl in den Füßen, das immer höher die Unterschenkel hinaufkriecht und vielleicht das erste Anzeichen von Raucherbeinen ist, auch wenn ich dafür eigentlich noch zu jung bin. So oder so kann ich jetzt nicht mit dem Rauchen aufhören. Es geht einfach nicht und meistens wird es im Laufe des Tages auch besser. Der Kaisers ist nicht voll. Soweit ich den Laden überblicke, kauft gerade niemand ein, den ich kenne. In diesem Viertel wimmelt es von Kollegen, Branchenleuten, Freunden sowie losen Bekannten aus Geburtsvorbereitungskurs, Krabbelgruppe vom Kinderspielplatz. Ich nehme einen Plastikkorb, überlege, was ich sonst noch kaufen könnte. Auf den verächtlichen oder mitleidigen Blick der Kassiererin, wenn ich mittags um 2 lediglich eine Flasche Jägermeister aufs Band lege, sie bitte, den vergitterten Zigarettenterminal 2 Päckchen Marlboro auswerfen zu lassen, kann ich verzichten. Basmati-Reis braucht man immer. Thunfisch ist im Angebot. 3 Dosen Delfinsicher gefangen, 6,99 Euro. Salzcracker. Mozartkugeln. Eine Flasche Bordeaux nehme ich mit, obwohl das Weinregal zu Hause gut gefüllt ist. Sicher ist sicher. Jeder Franzose trinkt Wein zum Essen, mittags und abends. Auf dem Land gern schon ein Glas zum Frühstück. Petit Rouge. Mein Lieblingslehrer Hans-Hermann Terbrücken hat erzählt, seine elsässischen Verwandten hätten Anfang der 1950er Jahre Brot und Speck mit einem halben Zahnputzbecher Kirschwasser gefrühstückt und das sei nicht das Schlechteste gewesen. Keine Schlange an der Kasse. Es besteht nicht die Gefahr, dass plötzlich, während ich warte, doch noch jemand hinter mir auftaucht, der mich aus diesem oder jenem Zusammenhang kennt und ein Gespräch anfangen will, meint, beim Blick auf meine Einkäufe eine Bemerkung machen zu müssen. Da hast du ja noch gut was vor. Oder vielsagend schweigt. 42,93, sagt die Kassiererin, bar oder mit Karte? Ich halte ihr wortlos einen 50er hin, stopfe die Sachen in meine Umhängetasche, die beiden Flaschen zuerst. Quer passen sie genau hinein. Ich nehme das Wechselgeld, sondiere den Eingangsbereich. Es gibt eine Tür links und eine Tür rechts. Wenn ich einen Bekannten früh genug entdecke, früher als er mich und schnell reagiere, kann ich fast immer ungesehen entwischen.
Das war Christoph Peters bei Unter Büchern unterwegs hier auf der schönen Burg Ranis mit dem Anfang des Buches, des Romans Entzug. Und ja, wir lernen, Sucht heißt Lügen, Verstecken, sich irgendwie durchschummeln. Wie fliege ich nicht auf? Das steckt irgendwie so dahinter. Und wie viel davon ist eigentlich in dem Moment bewusst, in dem man das tut? Also merkt man, man lügt jetzt oder man wurschtelt so rum. Und eigentlich ist es ja auch ein bisschen absurd, was der Ich-Erzähler da macht. Also versucht, nicht auf Bekannte zu treffen, versucht, irgendwelche Dinge rund um seinen Stoff einzukaufen.
Da der Pegeltrinker, also jemand, der einen bestimmten Alkoholpegel im Blut halten muss, bei mir lag der damals irgendwie so bei 2 Promille, sich den ganzen Tag über in unterschiedlichen Stadien befindet, also vermutlich pendelte mein Pegel so zwischen 2 und 4 Promille im Laufe des Tages. Dann bist du natürlich auch in unterschiedlichen geistigen Zuständen. Das heißt, morgens, wenn er relativ niedrig ist, dann ist da noch so eine große Klarheit und man versucht irgendwie mit einer möglichst genauen Strategie die verschiedenen Kaschierungsvorgänge und die Beschaffungsmaßnahmen irgendwie zu organisieren. Je betrunkener man wird, desto schlechter klappt das. Gleichzeitig nimmt sozusagen der alkoholbasierte Größenwahn und die Bereitschaft, sich selbst auch zu belügen, wie man die anderen belügt, natürlich auch mit jedem Schluck zu. Das heißt, am Ende des Tages geht man irgendwie davon aus, dass das, was man tut, irgendwie ganz normal ist, wobei es immer eine unterbewusste Ebene gibt, die weiß, dass das nicht der Fall ist in diesem Stadium. Spätestens dann, wenn man ab diesem Pegel, wenn man da drunter fällt, in starkes Zittern gerät, weiß man, okay, da ist jetzt eine Grenze überschritten, hinter die es kein Zurück gibt und die lässt sich auch nicht mehr vor sich selbst irgendwie so richtig verheimlichen. Und dann wird natürlich der Süchtige, das ist, glaube ich, bei allen Formen der Sucht so, nicht nur beim Alkohol, er wird so eine Art Zombie, ne? Und er gehorcht dem jeweiligen Suchtstoff, in diesem Fall den Flaschengeistern, dem Alkohol, und alles wird dem untergeordnet. Und das heißt auch, man wird zu einer Art ekelhaftem, egomanischen Lügner und Betrüger. Und alle Menschen, die einem gegenübertreten, sind erstmal der Feind, weil sie wollen ja nicht, dass man trinkt, wohingegen man selber nichts anderes will als trinken de facto. Ja, und nichts anderes kann, als diesen Pegel zu halten, weil sonst wird man sozial auffällig, wenn du da plötzlich dann so sitzt und den Stift nicht mehr halten kannst und weil die Hand so flattert und da die Kaffeetasse nicht mehr ordnungsgemäß zum Mund führen kannst, dann ist der Spaß auch einfach vorbei. Mhm. Und diese Art von suchtbasiertem Egoismus führt zu einer Kälte und zu einer Härte, dass man sich einredet, man hat jetzt eben einfach keine Alternative zum Lügen mehr. Und das müssen die anderen jetzt einfach mal mitnehmen und hinnehmen. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern. Und wenn sie es nicht wollen, sollen sie halt gehen. Aber so weit geht man nicht, sondern man versucht eben zu kaschieren. Also jedenfalls bei mir war es, ich bin an einem Stadium ausgestiegen, wo ich noch versucht habe zu kaschieren, bis es nicht mehr ging.
Bis es nicht mehr ging, bedeutet, der Ich-Erzähler zittert. Er muss also morgens direkt ein halbes Wasserglas voll Wodka trinken, irgendwie runterkriegen, damit dieses Zittern aufhört. Diese Mail vom Verleger, die dann irgendwann kommt, der sagt, also pass auf, das ist jetzt nicht das, was ich von dir gewohnt bin. Ist das der Moment gewesen, an dem der Ich-Erzähler denkt, so, uff, jetzt ist Schluss? Oder kommt eines zum anderen, das Zittern, die Mail vom Verleger, die Frage, zerbricht hier jetzt gerade meine Familie?
Also die Mail vom Verleger, es gab die tatsächlich, ich habe sie leider nicht mehr, weil mein Computer irgendwann 10 Jahre später auf der Homepage der T-Online oder auf der Seite der T-Online gehackt wurde und alle Mails, die älter waren, im Nichts verschwunden sind. Aber diese Mail sinngemäß gab es ungefähr so und die war tatsächlich so ein Schockmoment für mich, stärker als die irgendwie in den halbklaren Momenten aufkommende Angst, ich könnte meine Familie verspielen, ich könnte meine Freunde, mein Leben, alles das irgendwie verlieren, wenn ich weiter trinke, sondern ich habe mich lange in diesem Zustand bewegt, ich habe es irgendwie demnächst auch wieder im Griff und demnächst höre ich auf. Und aber als dann diese Mail kam, war völlig klar, ich werde, wenn ich so weitermache, nicht mehr schreiben können, weil ich einfach nicht mehr genügend Klarheit im Kopf habe, um etwas so Komplexes und Kompliziertes wie einen Roman tatsächlich zustande zu bringen, so eine Textmenge zu organisieren, so eine Informationsmenge in Form zu bringen. Und aus irgendeinem auch nicht besonders moralisch hochstehenden Grund hat das den auslösenden Moment gesetzt und nicht irgendwie das Kind, also unsere Tochter, die ich geliebt habe und auch nicht meine Frau, die ich geliebt habe, immer noch liebe und die mich geliebt hat. Alles das war es nicht, sondern es war wirklich der auslösende Moment, diese E-Mail des Verlegers, die mir klar gemacht hat, ich werde nicht mehr arbeiten können und das muss ich jetzt irgendwie sicherstellen, sonst bricht alles zusammen.
Wobei es ja dieses Paradox gibt, dass der Ich-Erzähler denkt, er kann nur, wenn er trinkt, also nur im Rausch überhaupt arbeiten oder kreativ sein. Es ist auch ein Roman über Kreativität und wie die mit Sucht befeuert wird oder mit Drogen befeuert wird. Wie kommt er da raus? Weil das ist ja doch tatsächlich, finde ich, das schwerwiegende Problem. Er denkt, er kann nur schreiben, wenn er trinkt. Was passiert denn eigentlich, wenn er nicht mehr trinkt?
Die Angst hatte ich dann natürlich ab einem bestimmten Punkt auch, aber an dem Punkt, wo ich gesagt habe, ich muss jetzt aufhören, also ich muss als erstes mal meiner Frau gegenüber den Satz sagen, ich bin Alkoholiker, ich muss einen Entzug machen, der sozusagen das zentrale Bekenntnis ist, ich kann nicht mehr. Also ich bin dann durch einen quasi, wie er in der Suchtforschung beschrieben wird, klassischen Tiefpunkt der zu einer Kapitulation geführt hat, gegangen. Also ich habe da gesessen eines Tages, eines Morgens, kurz nach dieser E-Mail und realisiert, ich kann nicht mehr. Ich kann jetzt auch nicht mehr auf meine eigenen Mythen und Selbststilisierungen mich verlassen und mir das irgendwie nochmal einreden, das geht nochmal wieder, sondern ich kann einfach de facto nicht mehr trinken. Ich muss kotzen, wenn ich nur an Wodka denke, aber wenn ich keinen Wodka trinke, fange ich so stark an zu zittern, dass es eben auch nicht mehr funktioniert und womöglich dann sofort bricht mir der Schweiß aus. Und natürlich weiß ich zu dem Zeitpunkt, ich hatte mich ja mit Alkoholismus durchaus auch theoretisch 20 Jahre lang immer wieder beschäftigt. Das sind die Vorstufen möglicherweise von einem Delirium, aus dem ich auch nicht mehr lebend herauskomme. Also ich muss was tun, ich muss jetzt zu einem Arzt gehen, ich muss irgendwie das in eine Form bringen, dass ich einen Ausstieg schaffen kann, ohne irgendwie dabei zu sterben. Also so krass. Und dieser Zustand der Kapitulation ist einfach tatsächlich eine bedingungslose Kapitulation. Zu sagen, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr vor, ich kann nicht mehr zurück, ich kann auch nicht hier stehen bleiben, ich kann überhaupt nichts mehr. Und dann ist es egal, ob man noch irgendwas anderes später wieder können wird, sondern es muss einfach mal nur irgendwie aus dieser Situation ein Ausweg gefunden werden.
Ich meine, das Verrückte ist ja, dass es so früh anfängt, mit 14 gab's, oder beziehungsweise schon vorher gab es die Mancherie-Eskapaden. Die Mancherie, die ja beim Fernsehabend auf dem Wohnzimmertisch standen und die das Kind einfach essen durfte, ja. Ist auch so eine Sache. Wie hat das mit deiner Herkunft zu tun, dass es so früh anfing?
Also es sind sozusagen verschiedene Herkünfte. Ich komme ja aus so einem niederrheinischen Bauerndorf, die sich aber vermutlich nicht von allen anderen Bauerndörfern unterscheiden. Der Niederrhein hat eine traditionelle Bier-Schnaps-Kultur. Das heißt, wenn du morgens um 11 irgendwie auf irgendeinem Bauernhof gekommen bist in den 60er, 70er, 80er Jahren, zum Teil bis heute, dann kriegtest du erstmal einen Schnaps hingestellt. Die Bauern waren zu dem Zeitpunkt natürlich schon seit 4:30 unterwegs und auf, also für die war schon geordneter Nachmittag fast, ne? Und man trank dann eben einfach. Und wenn man schon mal einen Schnaps getrunken hatte, dann trank man auch einen zweiten. Und die Männer saßen abends in der Kneipe und da tranken sie dann den vierten, den fünften, den sechsten und den siebten. Und je nachdem, wie in welchem Zustand sie sonst insgesamt waren, torkelten sie dann irgendwann da raus und schlugen zu Hause ihre Frau. So, das ist so das klassische Modul, wie man sich das vom Dorf vorstellt. So ähnlich wird das da auch gewesen sein. Und insofern war Alkohol trinken zunächst einmal normal. Das gehörte einfach dazu. Mehrfach im Jahr gab es die großen Dorffeste, die fanden sowieso als kollektive Vollräusche statt. Die wurden eigentlich auch nur gefeiert, damit man die Möglichkeit hatte, mal drei Tage lang am Stück zu trinken und auch wirklich gut den Kater gleich mit dem nächsten klaren Schnaps am nächsten Morgen bekämpfen zu können. Und dann, ne, wenn dann Königsschießen ist oder Kirmes oder so, dann ging das eben einfach. Also das ist sozusagen schon mal erstmal eine Normalisierung gewesen, die für mich irgendwie ganz prägend war. In unserer Familie wurde auch immer gern getrunken, wenn man bei uns ins Haus kam. Mein Vater schenkte erstmal einen Schnaps aus und so. Der zweite Faktor war, ich war dann 9 Jahre in einem katholischen Jungeninternat und da führten sozusagen auch verschiedene Faktoren da zusammen. Zum einen pubertäre Männerbünde neigen natürlich zu Alkoholexzessen und irgendwelchen komischen Pseudomännlichkeitsritualen, egal ob man jetzt bei der Bundeswehr ist oder auf einem Kegelclub-Ausflug, das führt einfach dazu, dass die Leute zu viel trinken. Wenn ich heute in den ICE steige und irgendwie es geht's aufs Wochenende, steigt mit Sicherheit irgendeine Gruppe von Jungs ein und morgens um 9 stellen die erstmal die Sixpacks und die Jägermeisters immer noch auf den Tisch. Und also das war sozusagen im Internat das eine. Und dann bin ich mit 14, 15 zu dem Schluss gekommen, ich wollte Maler und Dichter und Trinker werden, weil das für mich irgendwie zusammengehörte.
Gibt ja also, viele Vorbilder, ne? Ernest Hemingway, ja, Samuel Burroughs, auch Frauen, Marguerite Duras zum Beispiel.
Ja, also es wird durchgetrunken in der Literatur.
Ist ja irgendwie schick. So.
Ja, und es geht aber natürlich, es hat natürlich verschiedene Komponenten. Es hat das Desperado und das Individualistische der Kunst irgendwie auf der einen Seite. Es reicht aber vermutlich auch zurück bis an den Punkt, als zumindest in unserem Kulturkreis das magisch-mystisch-schamanische mit dem Dichterischen noch eine Einheit gebildet hatte. Also die Seher und die Orakel mussten in Trancezustände gebracht werden, um in Kontakt mit den Geistern zu kommen und dort dann Sätze zu finden, die so aufgeladen waren mit Magie und Poesie, dass man denen geglaubt hat, dass das jetzt wirklich Botschaften der Götter sind. Also das reicht, glaube ich, sehr weit zurück bis zu den antiken Bacchanalien und wie das irgendwie alles geheißen hat und so. Und insofern dieser Mythoskünstler, einerseits Geniekult des 19. Jahrhunderts, dann die kaputten Gestalten des 20. Jahrhunderts, Joyce hat gesoffen, Beckett hat gesoffen, also alle Leute, die ich geliebt habe als 16-, 17-Jähriger, haben eigentlich alle gesoffen. Bis hin zu Max Frisch, wo ich jetzt in den nachgelassenen Tagebüchern gelesen habe, dass er von sich auch sagt, dass er Alkoholiker ist. Also wirklich, Und das alles führte eben zusammen mit diesen aufkommenden Depressionen der Pubertät, dass ich gedacht habe, ich will wild leben und jung sterben. So ganz klassischer Rock'n'Roll-Quatsch halt.
Aber wenn es dann ernst wird mit dem Sterben?
Ja, man, irgendwann mit 39 habe ich dann realisiert, dass es verdammt hart ist, sich zu Tode zu saufen, auch schmerzhaft, und dass es eigentlich keinen wirklichen Spaß macht.
Ich meine, es ist ja das eine zu trinken, Genuss, trinken zu trinken. Wir haben auch eine Figur in dem Buch, die das macht, nämlich die Frau, die einfach mal abends einen Wein trinkt. Aber es muss eine gewisse Disposition da sein bei dem Erzähler, überhaupt dann so massiv zu trinken. Ne?
Ja, ich meine, ich weiß bis heute nicht, und ich glaube, so ganz genau weiß es niemand. Ich habe vor, weiß ich nicht, 20 Jahren mal irgendwelche so Röntgenbilder vom Gehirn bei Trinkern und Depressiven gesehen. Da hat man festgestellt, dass irgendwie ähnliche Areale da wirksam sind bei Alkoholikern und bei Depressiven, wobei man auch nicht immer genau weiß, was ist die Ursache, was ist die Wirkung. Daneben gibt es irgendwie die These, dass es eine genetische Disposition gibt. Das ist das, was ich auch später in den vielen Gesprächen bei den anonymen Alkoholikern eigentlich oft gehört habe, dass Leute sagen, und das deckt sich mit meiner Erfahrung, dass die, die da an den Tischen saßen und einen Entzug hinter sich hatten, eigentlich alle die Erfahrung gemacht haben, dass sie, als sie angefangen haben zu trinken, meistens in irgendeinem Alter, wo dann alle anfangen zu trinken, diejenigen waren, die vom ersten Tag an mehr getrunken haben als alle anderen. Und auch irgendwie ein Gefühl hatten, dass diese Droge, die sie da jetzt zum ersten, zweiten, dritten Mal wahrnehmen und aufnehmen, dass die etwas ist, das sie auf einer ganz tiefen Ebene als Menschen berührt, dass etwas mit ihnen zu tun hat, mit ihnen spricht, mit ihnen macht, wie auch immer. Das also sozusagen, und da ja die meisten Wahrnehmungen, die wir haben von uns in unserer Körperlichkeit, irgendwie auch eine genetische Entsprechung haben, spricht einiges dafür, dass dieses Gefühl, das ist mein Stoff, irgendwie auch an eine genetische Disposition gekoppelt ist und nicht nur an irgendwie psychologische Probleme oder Sozialisierung.
Du beschreibst das ja ganz schön in dem Buch, dass tatsächlich das Kind, muss man sagen, anfängt zu trinken und merkt, das ist eine Art von Wärme, die will ich jetzt eigentlich immer haben.
Ja, also diese Schnapswärme, an die ich mich sehr, sehr deutlich natürlich erinnere, die einem so quasi, wenn der Cognac, der Whisky so in den Magen kommt und dann nach sehr kurzer Zeit schießt es so durch den gesamten Organismus. Ich habe immer an diese Bilder aus Pulp Fiction denken müssen, wo der John Travolta sich da diesen Schuss setzt und dann das Blut so in diese Kanüle strömt. So ähnlich fühlt sich das irgendwie an, wo man ja auch denkt, ne, das ist eine total widerwärtige Verklärung von Heroinabhängigkeit. Aber das Bild, was sie dafür in der Kamera, mit der Kamera finden, ist eben einfach so ein Gefühl der Wärme und der Erleichterung und des Überströmenden.
Du siehst ja bei dem Buch, ich habe ganz viele Eselsohren gemacht, Entschuldigung, ich weiß nicht, wie der Autor das sieht, aber das mache ich immer bei meinen Büchern.
Ist erlaubt.
Wenn mir Stellen oder Sätze besonders gut gefallen, also je mehr Eselsohren, desto besser eigentlich.
Okay.
Es gibt eine Stelle, die finde ich ganz interessant, da erzählst du davon, dass Lesungen trotzdem immer funktioniert haben. Es gibt, ich glaube, ein oder zwei Lesungen, bei denen es nicht mehr so richtig geklappt hat, weil dann waren wahrscheinlich die 4 Promille erreicht, genau, und dann geht es einfach nicht mehr. Das heißt, der Ich-Erzähler steckt auch in so einer Art hochfunktionalem Alkoholismus. Er schafft das irgendwie.
Das hat relativ lange ganz gut funktioniert. Also es gibt ja von Hirschhausen diesen Titel, die Leber wächst mit ihren Aufgaben, und vermutlich war das bei mir auch so. Und so rein medizinisch wächst sie, glaube ich, relativ lange, bis sie dann schrumpft, und dann schrumpft sie unwiderruflich, dann ist man in der Zirrhose. Und irgendwie bei mir hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich tatsächlich in dieser physischen Abhängigkeit war. Und solange das gedauert hat, irgendwie konnte ich relativ große Mengen Alkohol verarbeiten. Das war einerseits ein großes Glück, was die beruflichen Möglichkeiten anlangte, andererseits natürlich eine Tragödie, weil ich zu einem sehr späten Zeitpunkt erst an die körperliche Grenze gekommen bin, wo ich gemerkt habe, ich muss jetzt aufhören, es funktioniert jetzt nicht mehr. Also andere Leute, die weniger viel vertragen, in Anführungszeichen, merken vielleicht früher, dass es jetzt irgendwie Zeit ist, aufzuhören. Und ja, ich habe auch ja irgendwie eine ganze Reihe von Büchern als trinkender Alkoholiker geschrieben. Ich habe sehr viele Bilder und Zeichnungen sternhagelvoll oder auf dem Weg zum Sternhagelvoll zustande gebracht. Ich habe als Maler und Bildhauer irgendwie meistens bis tief in die Nacht gearbeitet, und spätestens ab mittags stand eine Weinflasche auf dem Zeichentisch. Und meistens war am Ende des Abends mindestens mal zwei leer, und danach sind wir dann richtig trinken gegangen.
Das sind Mengen. Merkst du das eigentlich an deinem Werk? Gibt es sowas wie ein trinkendes Werk und ein nicht betrunkenes Werk?
Ich kann das nicht wirklich beurteilen, weil ich die alten Texte, die ich irgendwann mal geschrieben habe, nie wieder gelesen habe. Bis auf einen, Zimmer im Haus des Krieges, den musste ich 10 Jahre später mal lesen, weil es eine ägyptische Übersetzung gab und ich musste damit auf Lesereise. Da musste ich gucken, was habe ich da eigentlich geschrieben. Ansonsten vermeide ich tunlichst, meine älteren Texte zu lesen. Mir ist eigentlich meistens das Lektorat schon zu viel, weil wenn das Buch fertig geschrieben ist, will ich eigentlich das nächste anfangen. Insofern weiß ich es nicht genau. Wenn ich hier und da mal in irgendwie gezwungen bin, in irgendwas reinzuschauen, habe ich den Eindruck, dass es bis auf dieses allerletzte Jahr, worauf dann der Entzug gefolgt ist, immer genügend halbnüchterne Phasen während der Arbeit gab, wo ich noch genügend Kontrolle über den Text hatte, um dann das, was beduselt vielleicht übers Ziel hinausgeschossen ist, so wieder zu korrigieren und zu überarbeiten, dass es als Text funktioniert.
Aber Lesung ist okay.
Lesung ist okay, ist alles okay.
Du hast noch eine Stelle rausgesucht, wo wir auch ziemlich gut mitkriegen, dass der Ich-Erzähler nicht jetzt in der schicken Betty-Ford-Klinik landet, sondern wirklich in einem Raum, der sehr, sehr ungemütlich für ihn wird und wahrscheinlich auch werden muss, damit es funktioniert.
Bei dem Wort Entzugsklinik hatte ich elegante Bauhausarchitektur in gepflegten Mittelgebirgslandschaften vor Augen, wo Ärzte mit sonoren Stimmen, attraktive Therapeutinnen, engagierte Pfleger rund um die Uhr alles daran setzen, unschuldig in eine Schieflage geratenen Menschen den Weg zurück ins Leben so leicht wie möglich zu machen. Dagegen befindet sich das Philipp-Nikolai-Krankenhaus in einer der schäbigsten Gegenden von Berlin. Die Hälfte der Bewohner dort draußen könnte vermutlich selbst einen Platz auf dieser Station in Anspruch nehmen. Es war bestenfalls naiv zu meinen, ich würde mich für 2 Wochen in einen geschützten Raum an einem Ort der Stille zurückziehen, um einen leider unumgänglichen Entgiftungsprozess sowie diverse begleitende Therapieformate zu durchlaufen, an deren Ende ich körperlich gereinigt und seelisch geläutert in die Welt zurückkehre. Keine Spur von Stille, nirgends Schutz. Ich rufe mir Uwes Bemerkung in Erinnerung. Es muss schlimm sein, richtig schlimm. Der Sinn ist, dass du da mit dem Gefühl rausgehst, ich will sowas nie wieder erleben. Wahrscheinlich gibt es in der Suchttherapie verschiedene Ansätze, und es ist keineswegs ausgemacht, dass eine luxuriöse Privatklinik mit Hotelkomfort, Sterneküche, Spa-Bereich, die 1000 Euro pro Tag kostet, am Ende bessere Ergebnisse zeitigt als dieses Krankenhausloch, in dem ich aufgeschlagen bin. Ich will glauben, dass Uwe recht hat. Versuchsweise trage ich meinen neuen Trainingsanzug, den ersten, den ich seit der Schulzeit besitze, einfarbig dunkelblau, ohne Muster, Schriftzüge oder sonstigen Schnickschnack, wie ihn sich überspannte Designer ausdenken. Ich fand Trainingsanzüge immer peinlich und das Gefühl, dass Sportbekleidung aus Synthetikfasern auf der Haut verursacht, der faulig-süße Geruch, den selbst geringe Mengen Schweiß nach kurzer Zeit darin entwickeln, widert mich an. Ich habe den Trainingsanzug eigens für diesen Aufenthalt gekauft. Er stand auf der Liste der Dinge, die man zu einer Entzugsbehandlung im Philipp-Nikolai-Krankenhaus mitbringen sollte. Schrecken im Wechsel mit Erleichterung, dass es vorbei ist, das Trinken, endgültig. Obwohl Dr. Laumann mich vorher noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass die Rückfallquote von Alkoholikern bei über 90% liegt. Wahrscheinlich sollte diese Information, ganz egal woher die Zahl stammt, meinen Ehrgeiz anstacheln, als ob ich in einem Zustand wäre, der Raum für Ehrgeiz ließe. Um mir die Notwendigkeit vor Augen zu führen, mich auf alle therapeutischen Maßnahmen einzulassen, selbst wenn sie mir nicht einleuchten. Ich habe es unterschrieben, also werde ich mich daran halten. Ohnehin bin ich nicht in der Lage, eigenständige Entscheidungen zu treffen. Vielleicht ist es heute leichter als vor 10 Jahren, zu der Zeit, als Uwe hier war. Sicher gibt es bessere Medikamente. Die Entwicklungen in diesem Bereich gehen ja ständig weiter. Ich weiß nicht, ob Uwe schon Distraneurin bekommen hat. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, dass seinerseits von Substitution die Rede war. Möglicherweise ist er aber auch in einem früheren Stadium ausgestiegen, sodass sein Entzug auf der rein physischen Ebene weniger riskant gewesen ist. Auch die psychotherapeutischen Methoden haben sich verändert. Auf jeden Fall wirkt Dr. Laumann, als wäre er im Umgang mit den Patienten nicht so gnadenlos wie der legendäre Dr. Meyerheim. Mir persönlich würde eine gewisse Freundlichkeit im Umgang eher helfen als das Gebaren eines Straflagerkommandanten, selbst wenn es als erzieherische Maßnahme gemeint ist. Dr. Laumann ist allerdings nur der Stationsarzt. Die grundsätzliche Ausrichtung der Station liegt nicht in seiner Hand. Anders als meinen Eltern und wahrscheinlich auch Uwe steht mir ohnehin keine Chefarztbehandlung zu. Ich habe Angst, ich habe keine Angst. Der erste Schritt ist der entscheidende und den habe ich gemacht, freiwillig. Was immer freiwillig in einer solchen Situation bedeutet. Trotz allem nehme ich nicht an, dass ich während der nächsten 2 Wochen sterbe. Ärzte und Schwestern werden schon dafür sorgen, dass die Entzugssymptome nicht in den lebensgefährlichen Bereich driften. Sollten sich Komplikationen wie ein Delirium ankündigen, wissen sie, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen, um einen Totalzusammenbruch meines Organismus zu verhindern. Sie sehen das alles ja nicht zum ersten Mal. Wobei angeblich noch niemand genau vorhersehen kann, wie der jeweilige Körper im Zusammenspiel mit oder auch losgelöst von dem, was man früher Geist nannte, auf das Absetzen des Suchtstoffs reagiert. Deshalb werde ich in den kommenden Tagen rund um die Uhr überwacht. Puls, Blutdruck, in Augenscheinnahme, Ansprechbarkeit.
Dankeschön, Christoph Peters. Noch ein Auszug aus dem Entzug. Wir haben jetzt den Raum kennengelernt, in dem der Ich-Erzähler die nächsten Tage,
18 Tage
verbringen wird. Ich meine, was so ein Buch natürlich ausmacht, ist nicht nur die Innensicht des Erzählers, sondern es sind auch die Figuren, die um ihn herum sind. Wie sind die gestaltet? Also sind die aus der Realität entnommen oder sind die kompiliert?
Wie hast du das gemacht? Also ich hatte ja in dem Roman davor, Innerstädtischer Tod, anschließend eine Klage eines bekannten Berliner Galeristen.
Darauf wollte ich hinaus.
Und habe mir nun also bei diesem Buch natürlich Mühe gegeben, die Figuren so zu gestalten, dass keiner von denen, wenn sie denn noch leben und wenn sie diesen Roman jemals lesen sollten, dann wiederum eine Klage gegen mich anstrengt, weil gesundheitliche Probleme, einschließlich Alkoholismus, natürlich in den Intimbereich gehören, der vom Verfassungsschutz ausdrücklich von der Kunstfreiheit ausgenommen ist. Also insofern habe ich durch die Örtlichkeit, durch dies und das diverse Verwischungen und Verschwimmungen vorgenommen, habe wie immer, wenn man auf Lebensmaterialien zurückgreift, zusammengeführt, kompiliert, komponiert, welche Stellen müssen in der Dramaturgie eines Romans besetzt werden, wen kann ich da aus dem Originalpersonal, wen vielleicht auch aus späteren AA-Meetings, dann vielleicht, den ich dann später kennengelernt habe, in die Kliniksituation mit übernehmen. Sagen wir mal so, so ähnliche Figuren gibt es natürlich in solchen Kliniken und die hier sind so nah an denen dran, wie es juristisch eben tragbar ist.
Ich meine, eine Figur, die durfte relativ unverkleidet erscheinen, deine Frau nämlich. Ja? Mhm. Hast du mit ihr drüber gesprochen, hast du gesagt, hier, Veronika heißt sie, Veronika Peters, auch eine Schriftstellerin. Ich mache das jetzt und ist das okay, wenn ich dich da reinschreibe?
Also wir haben natürlich die Frage, ob es diesen Roman geben kann und wenn ja, in welcher Form, über viele, viele Jahre immer wieder erörtert, weil ich immer wieder überlegt habe, soll ich den Stoff jetzt machen, da war er aber noch nicht reif, oder soll ich ihn dann machen, soll ich ihn überhaupt machen? Wie ist das für dich, wenn du den jetzt liest, wenn ich das jetzt schreibe? Und sie hat irgendwann das okay gegeben, und aber natürlich hatten wir auch die Absprache, bevor ich wirklich diesen Text irgendjemandem gebe, sogar meiner Agentin, die irgendwie seit vielen, vielen Jahren, 2,5 Jahrzehnten meine absolute Erstleserin ist, selbst bevor die es bekommt, darf Veronika es lesen und hat völlige Kürzungs- und Retuschierungsrechte. Also wenn sie sagt, ich möchte, dass das da nicht steht, dann nehme ich das selbstverständlich raus und überlege mir was anderes. Es gab dann tatsächlich, als ich ihr den Text gegeben habe, nicht sehr viel, was sie dezidiert nicht wollte. Insofern ist der Text ziemlich genau so, wie ich ihn geschrieben habe, auch dann an den Verlag und schließlich in Druck gegangen. Auch meine Tochter, obwohl sie zu der Zeit natürlich noch sehr, sehr klein war, hatte quasi nochmal ein Vetorecht, hat aber auch keinen Gebrauch davon gemacht, sondern fand es, glaube ich, sehr hilfreich und für sich irgendwie aufschlussreich, diesen Text zu lesen und erzählt zu bekommen, was in diesem Jahr, an das sie keine Erinnerung hat, tatsächlich passiert ist.
Wie ist das eigentlich, zu zweit quasi an einem Schreibtisch zu sitzen? Also muss ich mir das so vorstellen, wie, ich weiß nicht, so zaubrig, wie immer von Siri Hustvedt und Paul Auster geschrieben wurde oder wie die erzählt haben, dass es einfach schön ist, zu zweit den gleichen Job zu machen mit anderen Ergebnissen?
Ja. Also bei uns ist es tatsächlich so, also wir haben beide diesen extrem auf allen Ebenen riskanten Beruf gewählt. Sie hat jetzt gerade ihren 9. Roman veröffentlicht. Ich habe irgendwie, glaube ich, den 12. oder 13.
13. Weiß
nicht. Ich habe nachgezählt. Du hast nachgezählt, okay. Also wir sitzen Schreibtisch an Schreibtisch, also mit einer Distanz vielleicht 50 Zentimeter näher, weiter als wir jetzt nebeneinander sitzen. In der Mitte steht der Drucker und teilte den Schreibtisch. Ich habe das immer als sehr angenehm empfunden, mit einem Menschen zusammen sein, der versteht, was im Kopf, in meinem Kopf vorgeht, was zwischen mir und dem Papier und zwischen mir und den Figuren passiert, der auch Verständnis dafür hat, dass solche Figuren dann irgendwann so eine Präsenz im Leben bekommen, dass sie einfach auch mit am Küchentisch sitzen und mit abends, wenn man mit Freunden zusammen ist, dass sie einfach immer da sind, bis hin zu den Nervigkeiten, die solche Figuren dann eben auch entwickeln. Und ihr geht es, glaube ich, genauso.
Das heißt, ihr habt ganz schön viele dann am Abendtisch sitzen.
Ja, ja, wir haben viele am Abendtisch sitzen. Wir haben auch viele auf den Hundespaziergängen und so. Und wir sind meistens füreinander dann auch Erstleser, Erstleserin. Immer vorausgesetzt, dass wenn bei mir was fertig ist oder bei ihr was fertig ist, sie oder ich nicht jeweils gerade in einem Textstadium ist, wo einfach die Unterbrechung durch einen Fremdstoff nicht angeraten ist, dann sind sie dann halt die Zweit- oder die Drittleser oder wir füreinander. Aber im Prinzip empfinden wir es beide, glaube ich, als ungeheuer entlastend, so viele Dinge nicht erklären zu müssen. Und es ist für mich toll, wenn sie Erfolg hat, und für sie ist es gut, wenn ich Erfolg hat, denn das wechselt sich immer mal so ab. Ne? Der Betrieb ist untreu und schwankend, und wir entlasten uns gegenseitig dann, wenn beim einen viel Geld reinkommt, und dann gibt es auch dem anderen die Freiheit, das weiterzumachen, was er machen will oder sie machen will.
Gibt es eigentlich, habe ich mir nach der Lektüre so die Frage gestellt, gibt es etwas, was den Alkohol ersetzt hat? Irgendetwas, was jetzt statt des Alkohols da ist als irgendwie Rauschmittel?
Nee, also ich habe tatsächlich... Ich hatte nach 25 Jahren Rausch, ich habe ja nicht nur gesoffen, ich habe auch noch alles mögliche andere zwischenzeitlich immer mal wieder mir zugeführt, nicht in dem Maße wie Alkohol und auch ohne jetzt eine wirkliche Süchtigkeit zu entwickeln, aber naja, gut, lassen wir das. Ich hatte dann tatsächlich das Gefühl, ich bin fertig mit Rausch, ich will eigentlich Klarheit in meinem Kopf haben, und ich genieße jetzt seit irgendwie über 20 Jahren diese Klarheit des Blicks, die Klarheit der Wahrnehmung, auch die Transparenz der Empfindungen, die dann zwar trotz allem natürlich nicht immer schön sind, aber irgendwie aushaltbar, und ich sehe, wie sozusagen in meinem Inneren die verschiedenen Schichten aufgebaut sind, wie das alles miteinander zusammenhängt, und es ist nicht in so einem diffusen, von allen möglichen chemischen Substanzen vernebelten Zustand. Und ich habe tatsächlich danach angefangen, sufische Meditation zu lernen, habe bei einem Sufi-Meister alles Mögliche gelernt. Und es gibt auch im Bereich der sufischen Meditation Rituale, die in tranceartige Zustände führen, das Derwischdrehen, bestimmte Formen der Hadras, wo man über mantrische Gebete und körperliche Bewegung in Trance-Zustände kommen will, kann, wenn man will. Ich habe tatsächlich sehr bald entschieden, als ich gemerkt habe, dass das möglich ist, ich breche das innerlich ab und bleibe auf der klaren Ebene. Ich möchte eigentlich keine Trance-Zustände mehr haben, sondern ich möchte Klarheit haben. Meditation ist für mich tatsächlich etwas, was ich allmorgendlich dann mache, so eine Stunde bis anderthalb, zwischen 7:30 und 8 oder so, um mich in einen Zustand der gesammelten Konzentration zu bringen. Aber das ist so anders als Rausch, dass es eigentlich nicht als Ersatzstoff wahrgenommen werden kann. Ich trinke 3 Liter grünen Tee am Tag plus 2-3 Matchas. Ich sammle exzessiv japanische Keramik, aber nicht so, dass es für die Kontostände lebensbedrohlich wird.
Entzug ist ein Buch, das sehr nachdenklich macht, weil es erzählt von den Gefahren des Alkohols, ohne irgendwie belehrend zu sein. Also es ist kein Buch, das sagt, hier, lass die Finger davon, das kann alles passieren, wenn du trinkst. Trotzdem gab es so ein bisschen auch die Idee, ich schreibe das jetzt, um vielleicht anderen zu helfen, einfach indem ich zeige, wie es mir damit ging.
Es gibt dieses Element, was ich beim Schreiben gemerkt habe, dass ich gedacht habe, die wenigsten Leute wissen wirklich, wie es im Kopf so eines Trinkers aussieht. Und vielleicht ist es hilfreich, sowohl für den einen oder anderen Trinker nochmal vorgeführt zu bekommen, was er selbst so präzise für sich nicht in Worte hat fassen können, nochmal sozusagen aus einer anderen Perspektive das ganz genau zu sehen. Und vielleicht ist es auch hilfreich für die einen und anderen Angehörigen, Freunde, Begleitpersonen zu sehen, in diese Blackbox des süchtigen Hirns hineinzuschauen, um etwas besser zu begreifen, was man ansonsten sozusagen nur auf der äußeren Ebene wahrnimmt und nicht versteht. Das war schon so ein Element. Und dann habe ich beim Schreiben des Buches, obwohl es zum Teil sehr düster ist und zum Teil auch eine gewisse Härte hat, für mich hat es auch an ganz vielen Stellen sowas wie Humor. Also man kann auch über die Absurdität und die Groteske, in die sich ein trinkender Alkoholiker hineinbewegt, irgendwie hier und da durchaus lachen. Und für mich ist es im Ende tatsächlich ein Buch der Hoffnung. Also was erzählt, dass es am Ende der Hölle tatsächlich sowas wie ein Aufwachen oder Auftauchen geben kann. Und dann habe ich mir irgendwann realisiert, wenn ich jetzt 20 Jahre nachdem das passiert ist, was ich hier beschreibe, auf der Bühne sitze, bezeuge ich, dass diese Hoffnung tatsächlich existiert. Und das kann vielleicht sowohl für den einen oder anderen Angehörigen wie für den einen oder anderen Trinker als Ermutigung, als Hoffnung wirksam werden. Ist zumindest so eine Hoffnung, ist aber jetzt nicht im eigentlichen Sinne ein Ziel gewesen beim Schreiben.
Dankeschön, Christoph Peters. Zum einen fürs Gespräch und dann natürlich auch für dieses Buch. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse bei den 29. Thüringer Literaturtagen. Ich bedanke mich beim Team, bei der Organisation, bei Ralf Schönfelder vor allem. Danke, Christoph.
Ich habe zu danken.
Das war der Live-Podcast Unter Büchern unterwegs, eine Aufzeichnung von den Thüringer Literaturtagen am 13. Juni 2026. Zu Gast auf Burg Ranes und im Gespräch mit mir, Katrin Schumacher, war der Autor Christoph Peters. Sein Roman Entzug ist im Luchterhand Verlag erschienen.
1950 hängen über Leipzig Sonnenuntergängen schwarze Rauchschwaden. Der Künstler Wilfried Bröker malt sie.
Meine Sonne schwamm in den Dunst hinein. Diese Sicht nannten meine Kritiker romantisch bzw. romantisierend oder gar romantizistisch. Auf alle Fälle passte sie ihnen nicht in den Streifen. Die Sonne sollte strahlend auf den Dächern liegen.
Wilfried Bröker fliegt von der Kunsthochschule und flieht in den Westen. Sein Bruder Heinz, überzeugter Sozialist, bleibt im Osten, bis die Mauer fällt und Welten aufeinanderprallen.
Heinz hätte damals dafür plädiert, dass ich als Republikflüchtling hinter Stacheldraht gekommen wäre. Mal sehen, ob er sich erinnert. Das willst du ihn fragen?
Katerfrühstück zum 100. Geburtstag von Erich Löst. Jetzt in ARD Sounds.